请听德语节目。
Hier ist Radio Taiwan International.
Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt Sie Shangning-Postel Heutz. Folgendes haben wir am Mittwoch, den 15. Januar 2025 für Sie im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, dann folgt Taiwan in Bewegung mit Juliane Miller, heute mit dem dritten Teil zu der bewegten Geschichte der taiwanischen Anti-Atomkraftbewegung, die Ling Zhenyuan von der Umwelt-NGO Green Citizen Action Alliance im Interview mit Juliane erzählt. Danach folgt das Wirtschaftsmagazin mit Yilong Huang, heute mit dem zweiten Teil über den zweiten Band der Biografie von Morris Chang, dem Gründer des taiwanischen Chipherstellers Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Im heutigen Teil geht es insbesondere um die Beziehung zwischen TSMC und seinen Konkurrenten und Partnern wie Intel und Samsung. Aber auch darum, wie Jensen Huang, der Gründer von Nvidia, fast die Leitung von TSMC übernommen hätte. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International, zunächst die Schlagzeilen. Taiwan und Litauen stärken Zusammenarbeit für Demokratie. Ehemaliger britischer Innenminister zu Besuch in Taiwan. Taiwans erster selbstgebauter Kleinsatellit erfolgreich gestartet. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Der ehemalige litauische Außenminister Gabrielius Landsbergis hat heute auf Einladung Taiwans eine Rede mit dem Titel »Die Perspektiven der Beziehungen zwischen Litauen und Taiwan und die Lehren aus dem russisch-ukrainischen Krieg in Taipei« gehalten. Landsbergis betonte, dass ein Sieg Russlands in diesem Krieg nicht nur die Sicherheit Europas gefährden, sondern auch Chinas aggressive Strategien im Indopazifik einschließlich gegenüber Taiwan weiter anheizen würde. Taiwans stellvertretender Außenminister Chen Liguo lobte Landsbergis für seinen Beitrag zur Stärkung der Beziehungen zwischen Litauen und Taiwan. Er zeigte sich zuversichtlich, dass die Zusammenarbeit auf gemeinsamen Werten wie Demokratie und Freiheit weiter ausgebaut wird. Litauen hatte während der Pandemie großzügig Impfstoffe an Taiwan gespendet und trotz internationalem Druck seine Beziehungen zu Taiwan aufrechterhalten. Landsbergis warnte, dass autoritäre Regime wie Russland und China die internationale Ordnung zunehmend bedrohen. Er forderte demokratische Länder auf, geschlossen gegen die Bedrohungen vorzugehen. Taiwan und Litauen planen, ihre Kooperationen in Bereichen wie künstlicher Intelligenz, Halbleitern und Drohnentechnologie zu vertiefen, um ihre Widerstandsfähigkeit gegenüber autoritären Einflüssen zu stärken. Landsbergis betonte, dass die internationale Gemeinschaft aus dem Ukraine-Krieg lernen müsse, um Chinas Provokationen gegenüber Taiwan entgegenzuwirken. Er rief dazu auf, die Verteidigungsfähigkeit Taiwans zu stärken und demokratische Werte weltweit zu verteidigen. Der ehemalige britische Innenminister Tom Tugendhat besucht derzeit mit einer Delegation Taiwan und wurde gestern von Taiwans stellvertretendem Außenminister François Wu begrüßt. Dieser betonte, wie wichtig die Unterstützung Großbritanniens für Taiwans internationale Beteiligung sei. Taiwan wolle durch seine Rolle in der globalen Halbleiterindustrie und als Verfechter von Demokratie und Freiheit zur Stabilität und zum freien Handel beitragen. Wu lobte Großbritannien und andere gleichgesinnte Länder dafür, durch die Entsendung von Kriegsschiffen in die Taiwanstraße die Bedeutung von Frieden und Stabilität in der Region zu unterstreichen. Da Großbritannien Mitglied des umfassenden und fortschrittlichen Abkommens für eine transpazifische Partnerschaft, kurz CPTPP, wird, äußerte Wu die Hoffnung auf anhaltende Unterstützung hinsichtlich der internationalen Beteiligung Taiwans. Er sagt, Taiwan spiele eine zentrale Rolle in der globalen Lieferkette für Halbleiter und sei bestrebt, Partnerschaften mit demokratischen Ländern zu vertiefen, um robuste Lieferketten aufzubauen. Er sagt, Taiwan könne zu einem freien, offenen und hochstandardisierten globalen Handelssystem beitragen. Tom Tugendhat erklärte, dass Taiwan und Großbritannien in vielen Bereichen wie Wirtschaft, Technologie und Bildung komplementäre Stärken hätten. Angesichts der Herausforderungen durch autoritäre Staaten sei es entscheidend, dass demokratische Länder wie Taiwan und Großbritannien zusammenarbeiten, um Frieden und Stabilität in der Region zu sichern. Sein Besuch sei ein Zeichen der Unterstützung für Taiwans Demokratie und Freiheit. Der von Taiwans Nationalem Raumfahrtzentrum, kurz TASA, entwickelte Kleinsatellit Parus T1 ist heute früh um 3.09 Uhr erfolgreich mit einer SpaceX-Rakete vom Vandenberg Space Force Base in Kalifornien gestartet. Um 11.05 Uhr konnte der Satellit erfolgreich Kontakt mit der Bodenstation in Taiwan aufnehmen. Der Start diente dazu, Taiwans Fähigkeiten im Design und Bau von Kleinsatelliten zu testen. Der Parus T1 ist ein sogenannter 3U-CubeSat, ein kleiner Satellit mit den Maßen 10 mal 10 mal 30 Zentimeter. Er wurde vollständig von TASA entwickelt und getestet. Der Satellit soll zunächst seine Stabilität im Orbit beweisen, bevor er für Kommunikations- und Schiffsidentifikationsexperimente eingesetzt wird. Die geplante Lebensdauer des Satelliten beträgt 12 Monate. TASA erklärte, dass der Satellit nach dem Start in eine niedrige Erdumlaufbahn in 515 Kilometern Höhe gebracht wurde. Dort entfaltete er seine Antennen und Solarpaneele. In den kommenden Wochen wird das Kontrollzentrum die Systeme des Satelliten weiter testen. Das Projekt soll nicht nur Taiwans Raumfahrttechnologie stärken, sondern auch die Zusammenarbeit zwischen Industrie und Forschung fördern. Im Fall des Mordes an einer 24-jährigen malaysischen Studentin der Changchun-Universität am 28. Oktober 2020 hat das Gericht in Kaohsiung in der erneuten Verhandlung den Angeklagten Liang Yuzi erneut zum Tode verurteilt. Es handelt sich um den ersten Fall, in dem nach der Verfassungsentscheidung zur Todesstrafe im Jahr 2024 ein Todesurteil bestätigt wurde. Das Gericht begründete die Entscheidung mit der grausamen Vorgehensweise des Täters und seiner fehlenden Aussicht auf Resozialisierung. Der Vorfall ereignete sich im Oktober 2020, als die Studentin auf dem Weg von der Universität zu ihrem Wohnheim von Liang angegriffen wurde. Er vergewaltigte sie, schlug sie, strangulierte sie mit einem Seil, zog sie in sein Auto und tötete sie. Anschließend ließ er die Leiche in einem abgelegenen Berggebiet in Kaohsiung zurück. Das Gericht stellte fest, dass Liang die Tat lange geplant hatte und gezielt eine abgelegene Stelle wählte, um die Studentin zu überfallen. Das Gericht betonte, dass Liang mit außergewöhnlicher Brutalität vorging. Die Autopsie ergab schwere Verletzungen, darunter gerissene Stimmbänder und Luft im Herzen, die durch die Gewalt verursacht wurden. Zudem wurde festgestellt, dass Liang eine antisoziale Persönlichkeitsstörung hat und ein hohes Risiko für Wiederholungstaten besteht. Das Gericht sah daher keine Möglichkeit zur Resozialisierung und entschied einstimmig für die Todesstrafe. Das Urteil kann noch angefochten werden. Der Fall hat in Taiwan große Aufmerksamkeit erregt, da er die erste Anwendung der neuen rechtlichen Vorgaben zur Todesstrafe darstellt, die vorsieht, dass eine Todesstrafe bei schwerem Mordvergehen verfassungskonform sei. Das Gericht betonte, dass die Tat zu den schwersten Verbrechen zähle und die Todesstrafe daher gerechtfertigt sei. Nach der mutmaßlichen Beschädigung eines Unterseekabels vor Taiwans Küste durch das chinesische Frachtschiff Shunqing 39 hat das taiwanische Verteidigungsministerium Maßnahmen angekündigt. Heute verkündete es, dass in 4 Meeresgebieten, darunter vor Yilan, Danshui, Penghu und Pingdong, sogenannte Überwachungszonen eingerichtet werden sollen. Ziel sei es, verdächtige Schiffsbewegungen frühzeitig zu erkennen und bei Bedarf sofort einzugreifen. Das beschädigte Kabel gilt als Teil der kritischen Infrastruktur Taiwans und ist für die nationale Sicherheit von großer Bedeutung. Verdächtige Schiffe, die ungewöhnliche Manöver oder Geschwindigkeitsänderungen in der Nähe von Unterseekabeln zeigen, werden künftig von der Marine und der Küstenwache überwacht. Bei Bedarf könnten auch militärische Einheiten entsandt werden. Militärische Experten warnen, dass die gezielte Beschädigung von Unterseekabeln Teil von Chinas grauer Kriegsführung sein könnte. Solche Aktionen könnten nicht nur Taiwan, sondern auch andere Länder treffen, wie frühere Vorfälle in Europa zeigen. Das taiwanische Militär will diese Art von Angriffen künftig als möglichen Vorboten größerer militärischer Aktionen betrachten und entsprechende Gegenmaßnahmen ergreifen. Kommen wir zur Börse. Der Aktienindex TAIEX ist heute um 282,95 Punkte gefallen, das sind 1,24%. Damit lag der Abschlusskurs bei 22.514,57. Das Handelsvolumen an diesem Mittwoch betrug 291,05 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet rund 8,57 Milliarden Euro. Es folgt das Wetter für Mittwoch, den 15. Januar 2025. Heute ist das Wetter in Taiwan kalt und regnerisch. Die Temperaturen betragen in der nördlichen Hälfte 13 bis 16 Grad und in der südlichen Hälfte 17 bis 20 Grad. Nachts sinkt die Regenwahrscheinlichkeit. Die Aussicht für morgen, den 16. Januar. Morgen bleibt es bis auf die Westküste bewölkt und regenfrei. An der Westküste ist Sonne vorausgesagt. Es bleibt weiterhin sehr kalt bei Temperaturen von 12 bis 16 Grad im Norden, 11 bis 20 Grad im Westen mit Sonne und 13 bis 22 Grad im bewölkten Süden. Sie hörten die Tagesnachrichten am Mittwoch, den 15. Januar 2025 von Radio Taiwan International. Weiter geht es im Programm mit Taiwan in Bewegung.
Hallo und herzlich willkommen bei Taiwan in Bewegung. Hier sprechen wir über Themen, die Menschen in Taiwan bewegen und mit Menschen, die etwas in Taiwan bewegen wollen. Am Mikrofon begrüßt euch wie in jeder Woche Juliane Miller. Heute geht es weiter im Interview mit Lin Zhengyuan von der taiwanischen Umwelt-NGO Green Citizen Action Alliance. In der vergangenen Woche haben wir bereits darüber geredet, wie sich die taiwanische Anti-Atomkraftbewegung historisch entwickelt hat und welche Protestmethoden sie benutzt. Heute schließen wir die Serie mit der Frage, wie die taiwanische Anti-Atomkraftbewegung sich mit Atomgegnern in anderen Ländern austauscht und auch zusammenarbeitet. Zuletzt erfahren wir auch, welche klassischen Demosprüche auf taiwanischen Anti-Atom-Demos so zu hören sind. Viel Spaß beim Zuhören! Du hast erwähnt, die Anti-Atomkraftbewegung in Taiwan wurde von den USA beeinflusst und auch von Japan.
Die taiwanische Umweltbewegung oder soziale Bewegungen haben oft von anderen Ländern gelernt. Die Entwicklung der Demokratie in Taiwan war relativ langsam und Europa war zu dieser Zeit weiter fortgeschritten. 1988 lud die Taiwan-Allianz für Umweltschutz Abgeordnete der deutschen Partei Die Grünen ein, in Taiwan Vorträge zu halten und den taiwanischen Bürgern zu erzählen, wie man gegen Atomkraft protestieren kann und warum die deutschen Grünen das täten. Abgesehen von Deutschland gibt es noch die Länder in der Nähe von Taiwan, zum Beispiel Japan. Japan ist ein in hohem Maße industrialisiertes Land. Daher gibt es auch Probleme mit Luftverschmutzung und Wasserverschmutzung. Wegen dieser Probleme gibt es dort sehr viele Gruppen und Bewegungen, die solche Verschmutzungen beobachten und dagegen protestieren. Die hat man auch eingeladen nach Taiwan, um sich mit uns auszutauschen. Eine wichtige Austauschplattform für Anti-Atomkraftgruppen aus Taiwan ist das No Nuke Asia Forum. Das wurde 1993 von einer japanischen Gruppe zum ersten Mal in Japan veranstaltet. Man lud Vertreter von Anti-Atomgruppen aus Taiwan, Korea, den Philippinen, Malaysia und Indonesien ein, in Japan gemeinsam zu diskutieren, welche Probleme mit Atomstrom es in den jeweiligen asiatischen Ländern gibt. Wie kann man eine gemeinsame Richtung finden? Dieses Forum wird alle paar Jahre abwechselnd in Taiwan, Japan, Korea, in einigen südostasiatischen Ländern veranstaltet. Bis jetzt hat Taiwan das Forum schon 6-mal veranstaltet. 1995, 2002, 2005, 2010, 2014 und 2019. Im Mai 2025 wird Taiwan wieder das No Nuke Asia Forum veranstalten. Weil wir nächstes Jahr am 17. Mai unser letztes Atomkraftwerk abschalten. Daher wollen Anti-Atom-Gruppen aus ganz Asien gemeinsam Zeugen dieses historischen Augenblicks werden. Abgesehen davon, dass wir so unsere jeweiligen Bewegungen gegenseitig kennenlernen, gab es in den letzten Jahren auch einige neue Themen in Bezug auf Atomstrom. Zum Beispiel im August 2023 hat Japan angefangen, das radioaktiv belastete Kühlwasser von Fukushima ins Meer zu leiten. Das hat dazu geführt, dass sich viele Bewohner der pazifischen Regionen Sorgen machen, besonders Bewohner von Korea, China und pazifische Inselstaaten. Unsere Organisation ist in Taiwan schon lange aktiv und hat vor allem mit Umweltorganisationen aus pazifischen Inselstaaten und Südkorea einen regen Austausch. Wir veranstalten gemeinsam Online-Diskussionsforen, veranstalten Konferenzen, wo wir diskutieren, welche Forderungen haben wir hinsichtlich diesem radioaktiv kontaminierten Wasser. Dann haben wir unsere Forderungen an die japanische Regierung gerichtet. Wir haben auch mit japanischen Gruppen solche Sachen gemacht. Weil tatsächlich diese Entscheidung, das Wasser ins Meer zu leiten, das war die Entscheidung der japanischen Regierung. Viele japanische Gruppen haben sich dagegen ausgesprochen, zum Beispiel Lehrervereinigungen, die japanische Anwaltsgewerkschaft, die landwirtschaftliche Vereinigung, Fischervereinigung. Diese Berufsvereinigungen, sie waren alle dagegen, radioaktiv belastetes Kühlwasser ins Meer einzuleiten. Also haben wir uns auch mit japanischen zivilgesellschaftlichen Gruppen ausgetauscht.
Und wie sieht der Austausch mit Deutschland aus?
In den vergangenen Jahren hatten wir eher Austausch mit der Partei Die Grünen, mit denen wir solche Sachen diskutieren. Zum Beispiel in den 90er Jahren haben wir oft Menschen von den Grünen eingeladen, zum Austausch nach Taiwan zu kommen. Taiwan hat 2014 auch Menschen nach Deutschland geschickt, um dort die Grünen zu besuchen. Dieses Jahr, im August oder September, waren auch Abgeordnete der schwedischen Grünen in Taiwan und haben sich mit uns ausgetauscht, wie Schweden die Energiewende macht. Und wir haben uns gemeinsam um Atomstrom Gedanken gemacht. Im März dieses Jahres gab es auch eine Delegation der Grünen im Europaparlament. Wir haben uns mit ihnen darüber ausgetauscht, wie sie zu Atomstrom stehen und wie die Grünen im Europaparlament das mit den europäischen Regierungen diskutieren. Es ging darum zu verstehen, was für Arbeit sie auf dem Gebiet machen.
Um jetzt zum Ende dieser Folge zu kommen, möchte ich noch fragen, welche klassischen Demosprüche gibt es denn in der taiwanischen Anti-Atomkraftbewegung?
Die taiwanische Anti-Atomkraftbewegung hat sehr viele Slogans. Besonders oft verwenden wir atomfreies Heimatland. In den letzten Jahren reden wir auch viel über Atom auf Null, also Nuclear Go Zero. Dieser Slogan fordert Stromerzeugung aus Atomkraft abzuschaffen. Abgesehen von diesen Slogans gibt es auch noch einige eher ältere Slogans. 1991 veranstaltete die Taiwan Allianz für Umweltschutz eine Demonstration. Die Forderung der Demonstration war Weile Heize Buyao Heze. Um der Kinder willen brauchen wir kein Atom. Das hat etwas zu tun mit einem Slogan der Kommunistischen Partei Chinas, Ningyao Heze Buyao Kuze. Um des Atoms willen brauchen wir keine Hosen. Also wegen des Atoms verzichten wir auf diese Bedürfnisse der Bürger. Wir haben darüber geredet, wir wollen Kinder und um der Kinder willen wollen wir keine Atombomben.
An dieser Stelle sollte gesagt sein, das chinesische Wort für Atom und für Kind, Heze und Heize, die hören sich nicht nur sehr ähnlich an, auch die Schriftzeichen sind sehr ähnlich.
Abgesehen davon gibt es auch einige Slogans gegen Atommüll. Ganz am Anfang gab es in Taiwan keine politischen Regelungen, was die Entsorgung von Atommüll angeht. Der Atommüll wird in hochradioaktiven und schwachradioaktiven Abfall unterteilt. Der hochradioaktive Abfall, das sind die Brennstäbe, und der schwachradioaktive Abfall, das sind kontaminierte Handschuhe und andere Einzelteile. Anfangs wollte Taiwan diese schwachradioaktiven Abfälle einfach ins Meer werfen. Also haben die Atomkraftwerke 1, 2 und 3 ihren Atommüll einfach auf die Insel Lanyu gebracht, eine kleine Insel südöstlich von der Hauptinsel Taiwan. Dort leben einige Ureinwohner. Man wollte von dieser Insel aus den Atommüll in den Pazifik werfen. Ab den 80ern jedoch gab es das Problem der Londoner Konvention, welche die Entsorgung von Atommüll im Meer verbietet. Die taiwanischen Atomabfälle steckten also auf der Insel Lanyu fest. Dieser Prozess hat die indigenen Bewohner vor Ort nicht respektiert. Die Bewohner wussten zunächst nicht, was Atommüll ist. Sie hatten der Lagerung auf Lanyu auch nicht zugestimmt. Ihnen wurde damals gesagt, dass man auf der Insel eine Konservenfabrik bauen wolle. Erst nachdem diese vermeintliche Fabrik erbaut wurde, stellte sich heraus, dass es eine Lagerhalle für Atommüll war. Für sie war das eine große Täuschung und Verletzung. In der Sprache der indigenen Bevölkerung gibt es das Konzept von Atommüll nicht. Die sahen diese Sache einfach als schlecht an, als etwas, das ihre Körper verletzen würde und die Umwelt verschmutzen würde. Daher nannten sie das böse Geister oder Dämonen. 1991 organisierten sie daher eine Kampagne, die bösen Geister von Lanyu zu vertreiben. Chuju Erling. Dieses Geistervertreiben ist auch ein berühmter Slogan der taiwanischen Anti-Atomkraftbewegung.
Wie ihr hört, hat die taiwanische Anti-Atomkraftbewegung, ähnlich wie die entsprechenden Bewegungen in Europa, eine sehr bewegte Geschichte. Ich danke Lin Zhengyuan von der Umwelt-NGO Green Citizen Action Alliance vielmals für das spannende Interview. Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge angelangt. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon sprach Juliane Miller.
Und nun hören Sie das Wirtschaftsmagazin.
Herzlich willkommen zu der heutigen Ausgabe des Wirtschaftsmagazins. Am Mikrofon begrüßt Sie Ilon Huang. Heute geht es weiter mit dem Einblick in die Autobiografie von Morris Zhang, der Gründer des taiwanischen Chipherstellers Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, kurz TSMC oder TSMC. Im November wurde der zweite Band seiner Biografie von Commonwealth Publisher herausgegeben, eine Tochterfirma des taiwanischen Magazins Commonwealth. Dieses Magazin hat dann auch einen Einblick in Zhangs Biografie gewährt, und zwar am 9. Dezember in Taipei, zusammen mit eben Morris Zhang selbst, der während eines sogenannten Kamingesprächs seine Autobiografie vorstellte. Während des Gesprächs mit dem CEO des Verlags Li Xiang Wang bot Zhang tiefe Einblicke in die Wettbewerbslandschaft der Halbleiterindustrie und teilte freimütige Überlegungen zu Intel, Samsung und Nvidia. Zhang erzählte Insidergeschichten aus der Branche und reflektierte über seine enge Freundschaft mit Intels früherer Führung, die Umstände der Wahl von Pat Gelsinger zum CEO und seine Einladung an Jensen Huang von Nvidia zu TSMC zu wechseln. Die Veranstaltung brachte die Tech-Elite Taiwan zusammen. Unter den anwesenden TSMC-Führungskräften waren der Vorsitzende und CEO C.C. Wei, der Vorsitzende der TSMC-Stiftung Zhengfang Zheng, die Personalleiterin Laura He, der stellvertretende Co-COO Cliff Ho und die Vizepräsident für Materialwirtschaft Vanessa Lee. Prominente Persönlichkeiten aus der taiwanischen Technologiebranche waren ebenfalls anwesend, begleitet von ihren Ehepartnern, darunter Barry Lam, Gründer und Vorsitzender von Quanta Computer, Paul Wang, Gründer von Sercom Corporation, der Chairman von Metaxunix Group, Matthew Miao, PSMC-Chairman Frank Huang und Yageo-Chairman Pierre Chen. Zunächst erinnerte Morris Zhang an seine langjährige Freundschaft mit den Mitbegründern von Intel, Robert Noyce und Gordon Moore. Wir waren in den frühen Tagen enge Weggefährten. Wir besuchten Konferenzen, aßen zusammen und sangen sogar zusammen, erzählte er und wies darauf hin, dass diese Kameradschaft sogar in Chip War von Chris Miller festgehalten wurde. Zhang merkte jedoch an, dass sich die Beziehungen zwischen TSMC und Intel unter dem jetzigen CEO Pat Gelsinger verändert habe. Es schien so, als ob er sich gegenseitig bekämpfen wollte, erklärt Morris Zhang. Zhang verriet auch, dass Intel ihn nicht um Ratschläge gebeten habe und fügte hinzu, ehrlich gesagt möchte ich das auch nicht. Zhang kritisierte den Führungswechsel bei Intel im Jahr 2021 und beschrieb, wie der Vorstand, der mit dem vorherigen CEO unzufrieden war, sich für Gelsinger entschied, nachdem er mehrere Kandidaten zur Präsentation eingeladen hatte. Es fühlte sich eher wie ein Redewettbewerb an, als eine strategische Entscheidung, sagte Morris Zhang und deutete an, dass Gelsinger Kommunikationsfähigkeiten seine strategische Vision überwogen. In Bezug auf die Zukunft von Intel gab Zhang zu, dass er sich nicht sicher sei, ob die Herausforderungen des Unternehmens auf eine schlechte Strategie oder eine schlechte Ausführung zurückzuführen sei. Er betonte, dass Intel sich auf die künstliche Intelligenz konzentrieren müsse, um relevant zu bleiben und sich von seinen Ambitionen in der Wafergießerei abwenden müsse. Zhang erinnerte sich an einen Vorfall aus dem Jahr 2008, als er den damaligen Vorsitzenden von Intel, Greg Barrett, einlud, dem Vorstand von TSMC beizutreten. Barrett lehnte ab und begründete dies mit seiner Loyalität zu Intel und möglichen Konflikten, sollten die beiden Unternehmen jemals miteinander konkurrieren. Einige von TSMCs Vorstandsmitglieder bedauerten dies, aber Carly Fiorina beruhigte uns und sagte, wir kommen auch ohne ihn zurecht, erzählte Zhang. Zhang erinnerte sich an ein entscheidendes Frühstück im Jahr 1989 mit dem damaligen Samsung-Vorsitzenden Lee Kun-he, dem Acer-Gründer Stan Shih und anderen Wirtschaftsführern. Während des Treffens schlug Lee vor, dass taiwanische Firmen mit Samsung bei der Produktion von Speicherchips zusammenarbeiten sollten, da die Ressourcen Taiwans begrenzt seien. Taiwans nationales Speicherprojekt geriet schließlich in Stocken und die TSMC-Tochter Vanguard International Semiconductor zog sich im Jahr 2000 aufgrund sinkender DRAM-Preise und begrenzter Designtalente aus dem Speichergeschäft zurück. Dies ermöglichte es TSMC, sich wieder auf Wafer Foundry Services zu konzentrieren. Zhang verglich dies mit Acers unglücklicher Partnerschaft mit Texas Instruments bei der DRAM-Produktion, die Acer im Stich ließ, als TI, als Texas Instruments, aus dem Speichergeschäft ausstieg. Besser als den Teufel, den man kennt, als den Teufel, den man nicht kennt, meinte Zhang und deutete an, dass eine Partnerschaft mit Samsung vielleicht nicht besser gelaufen wäre. Er kritisierte auch Samsungs strategischen Mangel an Technologie und wies auf die jüngste politische Instabilität in Südkorea als weiteres Hindernis für die Geschäftstätigkeit des Unternehmens hin. Zu dieser Zeit betrug der Marktwert von Nvidia gerade einmal 9 Milliarden Dollar, ein Bruchteil der 90 Milliarden Dollar Bewertung von TSMC damals. Zhang erzählte, dass Nvidia nach der Finanzkrise von 2008 zu kämpfen hatte und der Aktienkurs aufgrund der schwachen PC-Nachfrage auf 1,55 US-Dollar fiel. Huang selbst gab zu, dass er sich so niedergeschlagen fühlte, dass er sein Haus nicht mehr verlassen und nicht einmal mehr das Bett verlassen wollte. Zhang bewunderte Huangs visionäre Führung und Professionalität und beschrieb ihn als Teil der zweiten Generation von Halbleiterführern, die dem Design und der Informatik Vorrang vor der Fertigung einräumten. Und so lud er Jensen Huang ein, die Führung von TSMC zu übernehmen. Huang lehnte die Einladung jedoch höflich ab, indem er Zhang mitteilte, dass er bereits einen Job habe. Doch selbst wenn er interessiert wäre, würden rechtliche Hürden den Übergang unmöglich machen. Huangs 5,7%ige Beteiligung an Nvidia stellte einen erheblichen Interessenkonflikt dar, da eine Veräußerung seiner Anteile unpraktisch gewesen wäre. Berichten zufolge scherzte Huang darüber, ob der derzeitige CEO von TSMC, C.C. Wei, sich durch die Geschichte gekränkt fühlen könnte. Zhang antwortete lachend, es wird ihm wahrscheinlich nichts ausmachen. Durch persönliche Anekdoten und professionelle Analysen bietet Morris Zhangs Autobiografie einen seltenen Einblick in die Feinheiten der Wettbewerbsbeziehungen in der Halbleiterindustrie. Von Intels strategischen Fehltritten bis hin zu Samsungs Herausforderungen und Nvidias Aufstieg unterstreichen Zhangs Überlegungen die Bedeutung von strategischer Voraussicht und Führung. Diese Geschichten beleuchten nicht nur Schlüsselmomente in der Geschichte von TSMC, sondern zeigen auch Zhangs tiefgreifenden Einfluss auf die globale Halbleiterlandschaft. Morris Zhangs Autobiografie bietet einen seltenen Einblick in die strategischen Entscheidungen und Leitprinzipien, die TSMC an die Spitze der Halbleiterindustrie brachten. Vom Pionier des dedizierten Foundry-Modells bis hin zum umfangreichen Investitionen in firmeneigene Technologien sei der Weg von TSMC ein Zeugnis für die Kraft von Visionen, Beharrlichkeit und Innovationen, unterstreicht das Magazin Commonwealth. Und das Magazin führt weiter aus: Wenn man über den bemerkenswerten Aufstieg von TSMC nachdenke, werde klar, dass diese Erfolgsgeschichte nicht nur das Ergebnis einer brillanten Führung oder eines mutigen Geschäftsmodells sei. Es sei eine kollektive Leistung, die auf dem Engagement unzähliger Mitarbeiter, dem Vertrauen der Kunden und der Unterstützung visionärer Partner beruhe. Während TSMC weiter in die Zukunft der Technologie gestalte, diene Zhangs Erzählung sowohl als Geschichtsstunde als auch als Inspiration. Eine Erinnerung daran, dass umwälzender Erfolg selten das Werk eines Einzelnen ist, sondern vielmehr das Ergebnis von gemeinsamem Engagement und Widerstandsfähigkeit. All das wird man in naher Zukunft in Deutschland auch miterleben können. Baut TSMC doch, wie den meisten wahrscheinlich bekannt ist, in Dresden eine Fabrik zusammen mit den Unternehmen Infineon, Bosch und NXP. Unter dem Namen ESMC oder ISMC, das steht für European Semiconductor Manufacturing Company, soll das Werk 2027 in Betrieb genommen werden. Und damit verabschiede ich mich für heute. Am Mikrofon war Ilong Huang. Vielen Dank fürs Zuhören.
Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Mittwoch, dem 15. Januar 2025. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch@rti.org.tw. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tw, dann auf Deutsch klicken. Dort finden Sie Nachrichten, alle weiteren Programmbeiträge und Links zu Facebook, Instagram, X und YouTube. Außerdem auch eine Übersicht unserer unserer Podcast-Angebote. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 kHz. Ich verabschiede mich für heute und bedanke mich für das Zuhören. Am Mikrofon sprach Janine Postel-Holz.